Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 23. März 2024, schon nach 20 Uhr am Abend. Ich war heute den Tag über unterwegs, deswegen nehme ich den Podcast ein bisschen später auf. Er geht dann auch heute Abend noch online, aber natürlich kann er sich auch gerne dann morgen am Sonntag in Ruhe angehört werden, wer heute Abend vielleicht keine Zeit mehr dazu hat. Ja, ansonsten, ich war letzte Woche ja in München auf dem Anlegertag, habe dort eine Präsentation zum Thema künstliche Intelligenz gehalten. Da gab es ja jetzt auch einige Anfragen nach der Präsentation, die habe ich auch alle inzwischen beantwortet und die entsprechende PowerPoint-Präsentation an die Interessenten verschickt. Wer das noch möchte, kann gerne noch fragen, allerdings sollte es dann jetzt auch langsam Zeit genug gewesen sein. Und heute möchte ich mich aber gar nicht mit dem Thema künstliche Intelligenz befassen, sondern mit einem Thema, das zuletzt so ein bisschen aus dem Blickpunkt geraten ist, was aber noch vor gar nicht allzu langer Zeit, insbesondere zur Corona-Zeit, sehr stark im Fokus stand. Und das sind die sogenannten Video-Streaming-Dienste. Und da gibt es ja einige Aktien in dem Bereich, die man besprechen kann. Und ich habe mich heute zu insgesamt für sechs Aktien entschieden, die ich auch besprechen möchte. Eine Aktie, die ich in diesem Zusammenhang nicht besprechen möchte, und das möchte ich kurz eingangs erklären, ist die Aktie von Amazon.com. Jetzt muss man sagen, warum? Nun, der Marktführer und natürlich voll fokussiert auf Videostreaming ist Netflix und der Herausforderer Nummer 1 schon seit Jahren im Prinzip Amazon mit Prime Video. Und prinzipiell ja, müsste man deswegen Amazon auch besprechen. Nur muss man sagen, Amazon ist ein so riesiger Konzern und hat so viele Geschäftsbereiche und insbesondere auch welche, die wichtiger sind, wie beispielsweise die Cloud AWS, AWS auf Deutsch, sodass hier das Videostreaming nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Und deswegen ja, hat das auf diese Aktie dann auch nicht den ganz großen Einfluss. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Aktie von Amazon nicht zu besprechen. Dennoch an dieser Stelle ganz klar, mir gefällt die Aktie von Amazon derzeit sehr gut. Sie hat sich zuletzt schön erholt. Sie ist auch durchaus ein KI-Wert. Wer die Präsentation in München verfolgt hat, der hat das ja auch mitbekommen. Und dementsprechend ist diese Entscheidung, Amazon heute nicht zu besprechen, keine Entscheidung gegen die Aktie oder dass ich die jetzt irgendwie schlecht finden würde. Ganz im Gegenteil. Ich denke, man sollte sie sich aktuell definitiv anschauen, da um die $180. Aber wie gesagt, das Video-Streaming steht jetzt hier nicht so sehr im Mittelpunkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist bei einer anderen Aktie, die ich aber heute besprechen möchte, nämlich Walt Disney, ähnlich. Da muss man sagen, klar, Disney ist auch ein sehr großer Konzern, hat auch sehr viele andere Bereiche, wie beispielsweise den Sportsender ESPN, wie beispielsweise diese ganzen Parks, diese Themenparks, Disneyland und so weiter. Aber hier muss man schon sagen, dass Disney Plus, der Streamingdienst, doch mehr im Mittelpunkt der Company steht. Ganz einfach, weil man hier ja seine Inhalte und man hat ja auch beispielsweise vor einigen Jahren Pixar übernommen oder man hat dieses ganze Marvel-Universum und die kann man eben über Disney Plus dann auch ideal noch vermarkten, so dass Disney Plus für Disney deutlich ja mehr im Mittelpunkt steht oder deutlich wichtiger für den Konzern ist, als das bei Prime Video und Amazon eben der Fall ist. Ansonsten neben Netflix und Walt Disney möchte ich dann auch noch Warner Bros. Discovery besprechen, dann Paramount Global, Paramount Plus, Roku und schließlich die chinesische Ikiti. Ja, damit haben wir ein volles Programm, insgesamt 6 Aktien und gehen wir daher auch gleich in Medias Res und beginnen wir zunächst einmal mit den etwas kleineren Anbietern und hier zunächst einmal mit Roku. Und da muss man sagen, Roku ist eigentlich jetzt auch nicht so ein wirklicher Streamingdienst in dem Sinne wie Netflix und andere, sondern man ermöglicht eher Streaming auf beispielsweise älteren TV-Geräten mit solchen ja, Zusatz-Hardware-Optionen, wie es beispielsweise auch Google mit Google Chromecast im Angebot hat. Und ganz interessant in dem Zusammenhang ist, dass der Gründer von Roku, das Unternehmen ist übrigens auch im gleichen Ort Los Gatos in Kalifornien ansässig wie Netflix, und der Gründer von Roku, der war eben früher auch bei Netflix beschäftigt. Deswegen sind beide Unternehmen auch sehr eng miteinander verbunden. Mittlerweile ist er zwar nicht mehr bei Netflix, ist vor ein paar Jahren da ausgeschieden, aber war dort im, sagen wir mal, höheren Management. Und beide Unternehmen verstehen sich immer noch sehr gut und dementsprechend ja unterstützt Netflix auch zu großen Teilen auch die Hardware von Roku. Und dementsprechend muss man dann sagen, dass das durchaus ein interessantes Unternehmen ist, eine interessante Aktie ist. Und man sollte sie definitiv nicht links liegen lassen. Allerdings, ob sie jetzt so interessant ist, wie das beispielsweise eine Katie Wood immer gesagt hat, die diese Aktie zum Teil sehr hoch in ihren ETFs, das sind ja keine Fonds, gewichtet hatte und zum Teil immer noch hat, Das sei mal dahingestellt. Fakt ist, im Zuge des Corona-Crash sind ja zunächst alle Aktien so ein bisschen eingebrochen und später sind dann die angeblichen Corona-Gewinner durch die Decke gegangen. Und da waren natürlich auch viele Streaming-Angebote dabei, ganz einfach, weil die Leute eben zu Hause gesessen haben, aufgrund der Lockdowns nicht ins Kino konnten und so weiter. Und da hat man sich natürlich dann auch mit Videostreaming befasst. Da haben viele auch neue Abos abgeschlossen. Und natürlich, wer dann ein älteres Fernsehgerät beispielsweise hatte, der hat dann eben auch Hardware beispielsweise von Roku gekauft. Dementsprechend ist die Aktie in der Spitze bis auf fast $500 gestiegen. Das muss man sich einmal tatsächlich vorstellen. Das war so Mitte 2021 und anschließend ist sie mehr oder weniger komplett wieder abgestürzt. Also so ein typischer Tannenbaumchart, wie wir das auch zum neuen Marktzeiten öfter hatten. Und im Tief ist sie dann Ende des Jahres 2022, Anfang des Jahres 2023 im Bereich von $40 wieder geknallt, muss man sagen, nach so einem Absturz, wie wir ihn da zuvor erlebt hatten. Seitdem muss man allerdings auch ganz klar sagen, gab es eine Trendwende. Aktuell steht die Aktie ja über 60, das heißt von den Tiefs auch mehr als 50% erholt. Aber man muss auch ganz klar sagen, in der Spitze sah das schon mal besser aus. Es ist noch nicht so lange her, so im Herbst vergangenen Jahres. Da stand die Aktie nämlich weit über 100, in der Spitze bei knapp $110. Und dementsprechend ging es zuletzt eben auch wieder deutlich bergab. Nichtsdestotrotz, aus charttechnischer Sicht haben wir ganz klar, und das seit den absoluten Tiefständen da im Jahre oder Ende des Jahres 2022, sogenannte höhere Tiefpunkte und damit einen ganz klaren Aufwärtstrend ausgebildet. Man muss sagen, natürlich übergeordnet gibt es natürlich auch noch einen Abwärtstrend, wenn man so will, ausgehend von den absoluten Fantasiekursen da von knapp unter $500. Nur zuletzt, wie gesagt, klarer Aufwärtstrend ausgebildet und die Aktie zuletzt so im Bereich um die $63, $64, wo sie jetzt seit einigen Tagen schon gehandelt wird. Da liegt eben der charttechnische Aufwärtstrend und wenn der gehalten bzw. dann weiter fortgesetzt werden kann, dann hat die Aktie auch wieder eine Chance zu einer weiteren Kurserholung. Kurzfristig muss ich sagen, bin ich jetzt hier nicht super bullig. Ich glaube nicht, dass die Aktie jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen schon wieder bei $75 oder $80 stehen wird. Aber auf Sicht der nächsten 3, 4, 5, 6 Monate kann das durchaus der Fall sein. Und vielleicht geht sogar auch noch ein Tick mehr. Insgesamt übergeordnet muss ich aber auch ganz klar sagen, mehr als $100 sehe ich aktuell in der Aktie nicht. Denn da liegt ein charttechnischer Widerstand auch im Weg. Das heißt, es könnte so in mehreren Etappen nach oben gehen, vielleicht jetzt so langsam so ein bisschen seitwärts, aufwärts, dann nochmal vielleicht ein bisschen Drive nach oben in Richtung der Marke so um die $80, dann wahrscheinlich wieder eine Konsolidierung und später sind dann vielleicht, wie gesagt, Kurse um die $100 drin. Das wäre so ein Kursverlauf, den ich mir bei Roku vorstellen könnte und dementsprechend bin ich jetzt nicht super negativ für die Aktie, aber man muss auch ganz klar sagen, mein Top-Favorit in diesem Sektor ist sie nicht. Und wenn das alles so käme und wenn es tatsächlich in den nächsten, sagen wir mal, 12 Monaten oder vielleicht 14 Monaten, 15 Monaten nochmal in Richtung $100 gehen würde, dann wären das ausgehend von den aktuell, wie gesagt, knapp $64 mehr als 50% Kursgewinn. Das kann sich dann sehen lassen und dementsprechend um die $100 würde ich wahrscheinlich bei Roku tendenziell immer mal Gewinne mitnehmen. Ja, als nächstes komme ich dann zu einem chinesischen Wert, der seinerzeit beim Börsengang auch extrem gefeiert wurde, muss man sagen. Und der dann aber später mehr oder weniger in sich zusammengebrochen ist. Natürlich, China ist so ein ganz spezielles Thema auch. Da gibt es dann auch immer wieder Gerüchte, dass es da vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugeht, dass vielleicht die Zahlen nicht so ganz passen und, und. Generell muss man aber sagen, in die Aktie von Eikichi oder in das Unternehmen Eikichi kann man schon ein gewisses Vertrauen haben, denn es wurde immerhin, glaube ich, mit der Hilfe unter anderem von Baidu aufgebaut. Und insofern, wenn man dann sagt, dass bei Eikichi hier gemauschelt würde, dann muss man im Prinzip auch so ein bisschen Baidu und anderen chinesischen Großkonzernen das unterstellen. Jetzt ist die Tatsache, dass man das insbesondere in den USA tatsächlich auch tut. Das ist auch einer der Gründe, warum diese chinesischen Aktien ja zuletzt nicht so gut gelaufen sind. Nur muss man eben sehen, eine Eikichi war im Hoch. Und wenn ich mir hier den Chart aufrufe, ist das auch noch nicht so lange her. In Richtung $50, das war seinerzeit kurz nach dem Börsengang, so im Jahr 2018. Anschließend ging es dann nach der Anfangseuphorie nach unten und sie pendelte eine ganze Zeit lang so zwischen etwa 15 auf der Unterseite und nicht ganz 30, vielleicht so $25 bis $30 auf der Oberseite. Und anschließend, als dann eben diese Unterstützung so im Bereich $15 gebrochen wurde, was so im Jahr 2021 der Fall war, da ging es dann rasant bergab und zuletzt haben wir auch hier, ähnlich wie wir das eben bei Roku schon gehört haben, sogenannte höhere Tiefpunkte im längerfristigen Bild ausgebildet. Kurzfristig muss man aber auch sagen, die Aktie hatte sich zwischenzeitlich bis auf über $8 erholt und ausgehend von da hat sie eben dann auch jetzt wieder einen Korrekturtrend eingeleitet und dieser Korrekturtrend, der ja lässt zuletzt so ein bisschen die Dynamik nach, aber prinzipiell ist der noch intakt. Und um sich daraus zu befreien, müsste die Aktie also nachhaltig am besten über die 4,50, noch besser über die $5 steigen. Aktuell sind wir davon noch ein gutes Stück entfernt. Wir notieren aktuell so im Bereich von $4. Nichtsdestotrotz, kurzfristig in den letzten Tagen, so seit Anfang, Mitte Februar, hat sich die Aktie auch schon von 3 auf über 4, in der Spitze waren es sogar schon mal 4,35, 4,40 Dollar, deutlich erholt. Und wie gesagt, wenn man das in einem noch längeren Kontext sieht, über einige Zeit, über mehrere Jahre, dann haben wir zumindest hier so etwas wie einen sehr schwachen zwar, aber doch längerfristigen Aufwärtstrend. Natürlich darf man auch nicht verhehlen, ausgehend von den Euphoriekursen zu Beginn, bei in der Spitze fast $50 gibt es übergeordnet natürlich auch immer noch einen ganz langfristigen Abwärtstrend. Also das ist hier, je nachdem, welche Zeiteinheit man sich das anschaut, so ein bisschen Kuddelmuddel, entweder Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. Generell glaube ich aber, dass die Aktie auf einem guten Weg ist. Die gehört auch, das muss man an dieser Stelle ebenfalls sagen, nicht zu meinen Top-Favoriten, ähnlich wie Roku. Also ich bespreche jetzt erstmal die nicht so guten Aktien. Und von daher würde ich es mir jetzt nicht mit Unsummen ins Depot packen. Aber wer etwas Spekulatives sucht, wer vielleicht auch was in China sucht, wer was im Streaming-Bereich sucht, der kann sich eine EKG sicherlich mal anschauen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das Risiko nach unten noch allzu groß ist, muss man sagen. Die Chance nach oben, wenn es denn tatsächlich mal über die 4,50 oder noch besser über die $5 gehen würde, die ist natürlich groß. Denn wie gesagt, die Aktie ist jetzt auch nicht so lange her, da stand sie noch bei $8. Und wenn sie erstmal da über 5 hinauskäme, dann hätte sie auch wieder Luft in Richtung zunächst 6 und später $8. Und oberhalb von $8 würde es dann sogar richtig spannend. Also insofern sicherlich so eine spekulative Turnaround-Wette, wenn man so will, aber es gibt tatsächlich erste Anzeichen für einen Turnaround. Zuletzt auch China wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, nachdem es da ja lange Zeit nur bergab ging. Und insofern eine spekulative Aktie aus China, sicherlich aber eine Aktie, die man sich neben Roku als Spekulation durchaus mal etwas anschauen kann. Ja, als nächstes komme ich dann zu Paramount. Paramount Plus heißt ja deren Videostreaming-Dienst und das Unternehmen selbst Paramount Global. Da muss man wissen, es gibt eine A- und eine B-Aktie. Das ist so ein bisschen vergleichbar in Deutschland mit Stamm- und Vorzugsaktien, sprich die einen haben Stimmrecht, die anderen nicht. Jetzt muss man hier sagen, generell ist es immer so, dass ein Stimmrecht natürlich einen gewissen Wert hat. Man kann dann als Aktionär zur HV fahren, zur Hauptversammlung. Man kann dort Anträge stellen, Reden halten und so weiter. Nur auf der anderen Seite muss man eben sagen, als kleiner deutscher Privatanleger ist das natürlich gerade bei amerikanischen Unternehmen so eine Sache. Also generell ist es natürlich so, dass da ohnehin oftmals Großaktionäre vorhanden sind und gegen die hat man dann als Kleinanleger keine Chance. Das ist in Deutschland und Amerika gleich. Aber was man eben auch noch sagen muss, wenn man denn zu so einer Hauptversammlung in die USA reisen will, dann sind das natürlich entsprechende Reisekosten und auch Reisestrapazen vielleicht. Da ist man mehrere Tage unter Umständen unterwegs, dann mit Jetlag und so weiter. Was ich damit sagen will, die meisten deutschen Kleinanleger werden wahrscheinlich dieses Recht, was sie da haben, niemals wahrnehmen. Wobei es natürlich auch immer so eine Sache ist, es gibt ja auch viele, die zu Berkshire Hathaway gerne fliegen auf die Hauptversammlung, aber das ist natürlich dann auch ein anderer Event wie vielleicht eine Hauptversammlung von Paramount Global. Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, muss man dann ganz klar konstatieren, dass es für deutsche Kleinanleger im Prinzip so ist, dass dieses Stimmrecht, was sie da theoretisch ausüben könnten oder diese Stimmrechte, die sie theoretisch ausüben könnten, in der Regel nicht ausgeübt werden und deswegen kann man dann, wenn es solche Unterschiede gibt, also wenn A- und B-Aktie, also Stamm- und Vorzugsaktie würde man in Deutschland sagen, wenn es die denn gibt, dann kann man zu dem günstigeren Titel greifen und das ist in dem Fall halt die B-Aktie, die derzeit im Bereich von $11.25 knapp notiert, wohingegen die Paramount Global A, die notiert über $20 bei knapp $21 und dementsprechend, wie gesagt, können deutsche Kleinanleger tendenziell sicherlich eher zu der B-Aktie, die günstiger ist, greifen. Ansonsten zu Paramount und Paramount Global muss man sagen, ist hervorgegangen aus Viacom CBS, ist ein relativ neuer Streamingdienst, dieses Paramount Plus und generell muss man sagen, zuletzt die Aktie, die war seit dem Börsengang, wenn man so will, ich beziehe mich jetzt hier explizit immer auf die B-Aktie, weil ich auch gesagt habe, dass Kleinanleger tendenziell die günstiger kaufen können. Und seit der Börsennotiz, seit dem Börsengang, war das jetzt nicht unbedingt eine super Sache, muss man hier ganz klar sagen. In der Spitze stand die Aktie, wenn denn die Kurse hier richtig sind, zwar schon mal im Bereich von $100, ist aber dann eben in sich zusammengebrochen, hat hier einen klaren Abwärtstrend ausgebildet. Und das einzige Positive, was man auch hier eben sagen kann, man hat zwar hier noch keinen Aufwärtstrend, wie das bei IKG kurzfristig so ein bisschen der Fall ist, wie es bei Roku auch schon seit längerer Zeit der Fall ist. Aber man hat hier so eine Chance auf eine Bodenbildung, eine charttechnische Doppelboden im Bereich von $10. Die Aktie ist zuletzt zweimal dahin gefallen und dann jeweils deutlich nach oben gebounced. Und das ist natürlich aus charttechnischer Sicht eine interessante Sache. Denn wenn sie halt nicht mehr unter $10 fällt und hier der Boden liegen sollte, dann muss man sagen, kauft man sie in diesem Bereich eben an einem Tiefpunkt, und ausgehend von diesem Tiefpunkt hat die Aktie dann natürlich Erholungspotenzial. Jetzt würde ich hier natürlich nicht davon ausgehen, dass sie gleich auf $100 sich wieder verzehnfacht, wie das in der Spitze vielleicht schon mal der Fall war. Zumal man auch sagen muss, Streamingdienste, wie gesagt, waren auch Corona-Gewinner und das war halt so die Zeit damals. Aber wenn es denn tatsächlich hier einen Boden gibt und es hier eine Trendwende nach oben gibt, dann hat die Aktie sicherlich in den nächsten 6 bis 12, vielleicht dauert es auch 14, 15 Monate, Luft in Richtung $15, $16. Und wenn man noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, vielleicht so auf Sicht von maximal 2 Jahren oder um die 2 Jahre, da wäre es vielleicht sogar eine Verdopplungschance in Richtung $20. Wobei man bei Paramount Global halt immer auch berücksichtigen muss, es gibt hier, weil das eben ein eher kleinerer Anbieter ist, immer wieder Gerüchte, muss man sagen, dass es hier zu einer Übernahme oder einem Zusammenschluss mit einem anderen Streaming-Anbieter eben kommen könnte. Und das sorgt natürlich kurzfristig oftmals dafür, dass solche Aktien entweder nach oben oder nach unten springen, wenn man so will, ganz einfach deshalb, je nachdem, wie Anleger das bewerten, ist das jetzt eine realistische Option und wie könnte denn ein Zusammenschluss aussehen? Und von daher, wie gesagt, immer wieder von Übernahmengerüchten in die eine oder andere Richtung geschickt und dementsprechend wird die Aktie auch relativ volatil bleiben. Sie war es zuletzt ja schon und sie sollte es auch bleiben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn man die B-Aktie jetzt einsammelt, gerade am vergangenen Freitag nochmal ein Minus von knapp 5%, wenn man sie vielleicht nahe um die $10 eingesammelt bekommt, $10.50, $10.75, so in dem Bereich vielleicht nochmal, dann hat man hier, wie gesagt, durchaus eine Chance. Generell muss man aber auch sagen, alle bisher besprochenen Aktien und auch die, die als nächstes kommt, sind jetzt nach wie vor nicht meine Top-Favoriten und eher etwas so für kurzfristige Spekulationen, so auf Sicht von maximal vielleicht 2, 2,5 Jahren, aber nicht Aktien, die ich mir jetzt ins langfristige Rentendepot packen würde. Und die vierte Aktie, die eben auch nicht ins langfristige Rentendepot deswegen kommen würde, ein Unternehmen, was wie gesagt auch immer wieder im Zusammenhang mit Paramount genannt wird, dass die beiden sich zusammenschließen könnten, das ist eben Warner Bros. Discovery. Und wenn man sich das so anschaut, Warner Bros. Discovery, das ist eben die ehemalige Time Warner. Da gab es ja dann, ich glaube es war im Jahr 2000, den Zusammenschluss mit AOL zu AOL Time Warner. Da wollte man ja erstmals so Old Economy, also die ganzen Warner Brothers, die ganze Geschichte, die Filmstudios, die Hollywood-Studios, die Filme, die sie da im Repertoire hatten und eben AOL, um das Ganze dann im Internet zu vermarkten auch, um vielleicht dann so einen Streamingdienst aufzubauen, wie es später halt Netflix dann am Ende geschafft hat. Und wie gesagt, erst Time Warner, dann AOL Time Warner, dann wurde AOL aber wieder gelöst, weil dieser Zusammenschluss dann am Ende doch überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, und jetzt zuletzt Warner Bros. Discovery daraus geworden und eben auch mit einem eigenen Videostreaming-Angebot am Start. Und da muss man sagen, interessante und auch wechselhafte Unternehmensgeschichte, Firmengeschichte. Nichtsdestotrotz, die Warner Bros. Discovery von heute, die ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit der Time Warner von vor dem Zusammenschluss mit AOL. Da wurde natürlich auch viel Porzellan zerschlagen, da ist viel schiefgegangen in der ganzen Unternehmensgeschichte. Ja, und dementsprechend auch beim Streaming, da hat man gegen Netflix und gegen andere natürlich viel zu spät ist man da in die Puschen gekommen und hat hier es geschafft, dann am Ende dann doch noch so einen Streamingdienst auf die Beine zu stellen. Und wie gesagt, ist eher mittlerweile ein kleinerer Anbieter. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Paramount Global mit Paramount Plus und eben WarnerBros. Discovery zusammengehen könnten. Das wäre, je nachdem, wie das Ganze dann am Ende, wie der Deal dann aussehen würde, sicherlich nicht uninteressant. Ansonsten, wenn man sich die Aktie von WarnerBros. Discovery anschaut, muss man sagen, fundamental ist die jetzt eigentlich nicht so teuer. Aber das liegt eben auch daran, dass das Unternehmen sehr, sehr hoch verschuldet ist, was natürlich in einer Zeit, wo die Zinsen zuletzt gestiegen sind, nicht unbedingt das Beste ist. Und ansonsten hat man sich halt im Videostreaming-Bereich nicht gegen die Platzhirsche in erster Linie Netflix mehr behaupten können. Charttechnisch deswegen die Aktie zuletzt auch böse unter Druck geraten. Aber auch hier hat man eben ja die Chance, dass vielleicht so eine Art Bodenbildung jetzt eingesetzt haben könnte. Die bisherigen Tiefs, die lagen so um den Jahreswechsel 2022, 2023. Das waren so Kurse um die 9 Dollar. Anschließend ging es dann teilweise deutlich nach oben in der Spitze, so Richtung 16 Dollar. Und dann über ja, Monate hinweg eigentlich abwärts und zuletzt dann auch ja, unter die Marke von 9 Dollar auch mit einem Gap zum Teil. Es kam nochmal zu einem richtigen Ausverkauf, der die Aktie in Richtung 8 Dollar geführt hat. Und jetzt so zwischen 8 und 9 Dollar, da haben wir zuletzt so eine Art Bodenbildungsversuch. Der ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Aktuell stehen wir 8,44, der Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Also auch so ziemlich in dieser 8-9 Dollar Range. Und jetzt muss man halt schauen, wenn es unter die 8 Dollar ginge, hätten wir frische Verkaufssignale, dann sähe es sehr schlecht aus. Der Freitag war jetzt kein guter Tag mit einem Minus von 3,2%. Aber wenn die Aktie es eben schaffen sollte, über die 9 Dollar nachhaltig zu steigen und anschließend auch vielleicht sogar noch die 9,50 Dollar zu knacken, dann hätte sie auch kurzfristig wieder Luft in Richtung 11,50 Dollar, 12 Dollar. Und wie gesagt, das ist ja noch nicht so lange her, da stand sie noch im Bereich von 15, 16 Dollar. Und ich traue ihr das durchaus ja zu, da wieder hinzusteigen auf längere Sicht. Es ist auch wie die bisherigen drei, ich hatte es ja eben gesagt, der nächste, also der vierte, und das ist ja jetzt WarnerBros. Discovery, ist auch nicht mein Top-Favorit, aber generell muss man schon sagen, die Video-Streaming-Anbieter, die haben zuletzt zum Teil doch auch heftige Ausverkäufe an der Börse gesehen. Wenn man sich das anschaut, dass eine WarnerBros. Discovery, wie gesagt, von 16 auf 8 mehr oder weniger innerhalb eines Jahres halbiert wurde, und insofern bestehen hier derzeit Chancen. Und ich sehe sie mittelfristig, wie gesagt, wenn sie es denn schafft, aus dem Abwärtstrend auszubrechen, über die 9 Dollar, über die 9,50 Dollar, dann könnte ich mir vorstellen, dass es relativ flott Richtung 12, ja, 12,50 vielleicht geht und später tatsächlich Richtung 15 bis 16. Aber das wäre es dann auch. Und wie gesagt, das alles immer so kurzfristig gesehen auf Sicht von 6, 7, 8 bis zu 12 Monaten und dann mittelfristig gesehen in Richtung, ja, so 2 Jahre, vielleicht einen Tick länger wie 2 Jahre. Aber dann sollte man auch, wenn es denn aufgeht, diese Spekulation durchaus Gewinne mitnehmen. Ja, und nachdem wir nun 4 Aktien besprochen haben, die jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten gehören, die aber eben dazugehört haben, um den Überblick so ein bisschen auch zu komplettieren, kommen wir jetzt zu den Aktien, die zu meinen Favoriten gehören. Und das sind 2. Und die erste der beiden ist, wie gesagt, kein reinrassiger Videostreaming-Anbieter, aber bei denen steht Disney Plus halt doch sehr stark auch im Fokus und ist sehr wichtig für das Unternehmen. Ja, und die Aktie, die dahinter steckt, ist natürlich der Disney-Konzern Walt Disney. Und da muss man sagen, auch dieses Unternehmen hat ja schwierige Zeiten zum Teil durchgemacht. Hier muss man sagen, man war auch kein reinrassiger Corona-Profiteur, weil man eben auch die Themenparks hat und Kreuzfahrten anbietet und all sowas, was natürlich auch gelitten hat. Auf der anderen Seite eben Disney Plus, was profitiert hat davon. Und generell aber hat das Unternehmen in der Vergangenheit halt das Problem gehabt, man hat ein neues Management zwischenzeitlich bekommen und das hat das Unternehmen nicht so ganz in den Griff bekommen. Es hat immer noch diese ganzen Streitigkeiten in Florida, wo man sich ja mit dem Gouverneur Ron DeSantis überworfen hatte, Thema hier Wokeness und so weiter, deswegen teilweise auch als Woke Disney verspottet. Und letztlich hat das eben dazu geführt, dass das Management, das den Konzern eben nicht mehr so im Griff hatte, wieder gehen musste und der alte Chef Bob Iger zurückgekehrt ist. Zunächst hat die Aktie darauf auch mit massiven Kursgewinnen reagiert. Alle haben das gefeiert. Dann hat man aber irgendwann mal festgestellt, ja, Bob Iger mag ein guter Mann sein, ein guter Manager sein, aber auch er kann nicht einfach nur mit dem Finger schnipsen und zack, ist Disney wieder auf Kurs. Dementsprechend ist die Aktie dann teilweise auch nochmal richtig vermöbelt worden. Im Tief war sie unter 80 Dollar. Ich habe sie insbesondere im Bereich 80 Dollar, 85 Dollar auch in meinen Streams, beispielsweise im TAC, immer wieder positiv besprochen, habe auch selber eine Position in dem Bereich aufgebaut, so um die 85 Dollar, 86 Dollar muss das gewesen sein, glaube bis 88. Zuletzt davon auch schon gut profitiert, muss man sagen, aber aus meiner Sicht ist die Reise noch nicht zu Ende, denn Walt Disney, die Aktie selbst, fundamental ist immer noch sehr, sehr günstig bewertet, aufgrund eben dieser ganzen Probleme, die es in der Vergangenheit gab. Bob Iger hat es nun wieder geschafft, das Ganze zu drehen. Man hat auch massive Einsparungen zunächst angekündigt, hat dann gesagt, okay, wir schaffen sogar noch mehr an Einsparungen. Das steigert die Profitabilität noch besser. Man hat natürlich auch das Problem, dass mit Nelson Peltz ein aktivistischer Investor an Bord ist, der auch sehr viel Druck auf das Management macht. Das ist natürlich aus Sicht der Aktionäre, auch gerade der Kleinaktionäre, sehr gut. Denn wenn sich solche Aktivisten da einschalten und Druck machen, die wollen natürlich Gewinn machen und dann ist das natürlich gut. Das Management muss darauf reagieren, muss den Konzern wieder flott bekommen. Das bringt dann auch die Aktie nach oben und davon profitiert man dann auch, wenn man als Kleinaktionär da an Bord ist. Also insofern, Disney hat mit Sicherheit noch zu kämpfen. Da ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber zwischenzeitlich war die Aktie auch so gepreist, als würde das Unternehmen vor mehreren schlechten Jahren stehen. Dem ist nicht so. Zuletzt die Quartalszahlen waren immer wieder besser, waren überzeugend. Man hat die Einsparziele, die man ohnehin schon hatte, nochmal erhöht. Deswegen wird man noch profitabler letztendlich sein, als das ursprünglich angekündigt war. Und zuletzt hat die Börse das eben dann auch ganz klar honoriert. Nach den letzten Quartalszahlen gab es ja einen Kurssprung nach oben, ein Gap-Up. Anschließend gab es nochmal einen kleinen Rücksetzer, quasi eine Art Pullback. Und jetzt ist die Aktie auf dem besten Weg nach oben. In der Spitze war sie schon so im Bereich, 117, knapp 118 Dollar. Ist jetzt zuletzt ein bisschen zurückgekommen in Richtung 115. Es wäre kein Beinbruch, wenn sie sogar nochmal auf 110 fällt. Und es wird mit Sicherheit auch sehr schwer, den Bereich zwischen 120 und 125, 126 Dollar nach oben aufzuknacken. Denn da liegen auch charttechnisch massive Hürden im Weg. Aber generell glaube ich, Rücksetzer, insbesondere in Richtung 115 oder unter 115, wären hier aus meiner Sicht Einstiegs- oder Nachkaufkurse. Und ich denke, über kurz oder lang wird die Aktie in Richtung 120, 125 und oberhalb von 125 dann gerne auch Richtung 140, 150 Dollar steigen. Insofern bin ich hier, wie gesagt, schon zu 85, 86, 88 Dollar um den Dreh, also knapp unter 90 auf jeden Fall, an Bord und habe derzeit auch nicht vor, die Position aufzugeben. Ich denke, dass hier noch einiges nach oben drin ist und glaube, dass ich hier auch privat relativ gut reingekommen bin. Letztendlich, alles, was ich hier sage, ist natürlich immer nur meine Meinung und meine Positionierung in dem Fall. Ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, okay, die Aktie hat sich ja schon von dem Tief 80, 78 Dollar auf 115 erholt und da ist das meiste schon eingepreist und deswegen kaufe ich sie nicht mehr, dann ist das völlig in Ordnung. Nur ich kann an dieser Stelle ja immer nur das wiedergeben oder sagen, was ich denke. Und ich denke, dass die Aktie eben noch Luft nach oben hat. Und was ich eben noch in dem Zusammenhang sagen möchte, ist vielleicht etwas, gerade auch bei Aktien, die neue Allzeithochs haben, ist bei Disney jetzt nicht der Fall, aber zuletzt ging es halt sehr stark nach oben. Da gibt es auch immer wieder die Frage, ja, aber die Aktie hat jetzt ein Allzeithoch, soll ich ja jetzt nicht besser verkaufen, denn besser wird es ja nicht mehr. Nur auf der anderen Seite muss man eben sagen, wenn eine Aktie auf oder nahe Allzeithoch steht, dann hat ja kaum ein Aktionär, der da long ist, natürlich Shorties haben ein Problem, aber der da eben an Bord ist, der da long ist, kann ja keine Verluste haben, denn eine Aktie, die auf Allzeithoch steht, die kann man ja nur tiefer gekauft haben, als sie derzeit steht. Und das ist eigentlich auch immer ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Und dementsprechend ist es oft so, klar, wenn ein neues Allzeithoch erreicht wird, dann kann das auch mal ein bisschen ruckeln, weil das eben auch ein charttechnischer Widerstand ist. Da kann es vielleicht auch mal 2, 3, 4 oder auch 6 Wochen ein bisschen seitwärts laufen. Das kann auch sehr dynamisch sein. Es kann mal 5% runtergehen und am nächsten Tag wieder 3% hoch. Aber letztendlich ist ein Allzeithoch oder neue Höchststände immer ein Zeichen aus charttechnischer Sicht von Stärke und nicht von Schwäche. Sogenannte relative Stärke heißt das Konzept auch. Und dementsprechend ist es meistens nicht unbedingt die gute Idee, die Aktie da einfach dann zu verkaufen. Nur wenn man sagt, okay, ich bin da gut reingekommen und jetzt steht sie Allzeithoch, besser wird es nicht mehr und deswegen gehe ich raus. Natürlich, man muss auch hier unterscheiden, weil eben da ein charttechnischer Widerstand dann auch kommt. Trader können natürlich sagen, okay, das wird jetzt die nächsten 4, 5, 6 Wochen oder vielleicht auch 3 Monate ein bisschen ruckeln, dann nehme ich mal die Gewinne mit. Aber Investoren, wie gesagt, die da tief reingekommen sind, die sollten sich da nicht einen zu großen Kopf machen und Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Das ist das, was an der Börse letztendlich Erfolg bringt. Ja, und nach diesem kleinen Exkurs komme ich dann zum Topwert der Aktie von Netflix. Die hat am Freitag sogar mit einem Plus geschlossen, knapp 0,8%. Etwa 5 Dollar ging es nach oben, 627,65. Fundamental muss man sagen, Netflix ist teuer, aber eben auch gut und Qualität hat ihren Preis. Der große Vorteil, den Netflix auch hat, gegenüber allen anderen, selbst gegenüber Disney, das muss man so ganz klar sagen, man ist im Prinzip ein reinrassiger Videostreamer. Man hat ja mal angefangen mit DVD-Verleih, wo das dann auch über Post verschickt wurde, aber dieses Business, was man lange noch so am Rand so ein bisschen nebenbei geführt hat, weil es ja auch das ursprüngliche Kerngeschäft war, das hat man vor einiger Zeit ja jetzt auch komplett beendet. Das heißt, man konzentriert sich jetzt nur noch auf Videostreaming, man hat eben seine eigenen Serien und Filme, die man eben produzieren lässt Und wie gesagt, man war auch ein Corona-Gewinner. Und dann ist die Aktie, nachdem sie im Top nach dem Corona-Crash in diesem Hype bis auf knapp $700 gestiegen ist, ist sie anschließend tief gestürzt. Im absoluten Tief waren es um die $165. Teilweise ist Bill Ackman eingestiegen. Der ist dann aber auch schnell wieder raus gewesen, weil er gesagt hat, okay, er glaubt, er hat sich hier geirrt. Ja, im Nachhinein muss man sagen, er hat sich geirrt mit dem Wiederausstieg, denn wäre er mal drin geblieben. Mittlerweile steht die Aktie ja nur noch ungefähr 10%, bisschen mehr als 10% unter ihrem damaligen Allzeithoch. Zuletzt alles super hier gewesen. Wie an der Schnur gezogen, steigt sie nach oben, nachdem sie seinerzeit eine Bodenbildung so im Bereich $165, $170 eben abgeschlossen hat. Fundamental, wie gesagt, sehr teuer, aber absolut gut. Es läuft absolut rund und charttechnisch muss man sagen, sieht das einfach fantastisch aus. Die Aktie hatte zuletzt ja so einen Bereich erreicht, der so ein bisschen kritisch hätte sein können, so 485 bis auf in der Spitze etwa so $550. Da ist sie dann seinerzeit mit einer fetten grünen Kerze nach oben ausgebrochen. Dann gab es nochmal einen Rücksetzer, einen Pullback quasi auf den Ausbruchspunkt, die Marke von 550. Und damit wurde jetzt ein Kaufsignal generiert. Das Kurs dieses Kaufsignals liegt so im Bereich um die $650, $660. Und wenn das erreicht werden sollte, dann ist die Aktie natürlich, wie gesagt, nicht mehr weit von den bisherigen Allzeithochs, die knapp unter $700 da lagen, entfernt. Und ich gehe davon aus, dass wir über kurz oder lang tatsächlich die Allzeithochs wieder ansteuern. Und sollte es auch noch zu einem Ausbruch über diese Allzeithochs kommen, also über die Marke von $700 nachhaltig gehen, was so ab $720, $725 der Fall wäre, dann hätten wir sogar Kaufsignale, die die Aktie in Richtung $850 nach oben treiben können. Alles in allem muss man also sagen, wenn man diesen Video-Streaming-Bereich sich anschaut, Amazon mal ein bisschen außen vor gelassen, die Aktie finde ich, wie gesagt, tendenziell auch sehr gut, wobei die halt jetzt nicht so stark auf Streaming fokussiert sind. Aber wenn man sich mal diese Streaming-Werte anschaut, wo Streaming halt mehr im geschäftlichen Mittelpunkt steht, dann muss man sagen, aktuell ganz klarer Favorit, und das hatten wir auch im Total Return Börsenbrief vor ein paar Wochen drin, glaube vor 2 oder 3 Monaten, da ist ganz klar die Aktie von Netflix. Da hatte ich auch seinerzeit schon darauf hingewiesen, dass wir hier vor Kaufsignalen stehen, die ja jetzt zuletzt ausgelöst worden sind. Also wer da eingestiegen ist, der sollte definitiv im Plus liegen und die Gewinne auch hier laufen lassen. Also Netflix, wie gesagt, ganz klar der Top-Wert. Gefolgt, muss man sagen, und auch die Aktie hatten wir im Total Return Börsenbrief sehr prominent, sogar als Aktie des Monats, glaube ich, im Dezember war es vorgestellt, Walt Disney, die zuletzt eben ja dann auch sehr gut gelaufen sind. Das war 1 oder 2 Tage damals vor den Quartalszahlen, wo wir sie vorgestellt haben. Das heißt, jeder konnte noch rein und im Prinzip nach 2 Tagen lag man schon dick im Plus. Und diese beiden Werte, die würde ich definitiv ins Depot packen, beziehungsweise habe ich schon drin, insbesondere auch Netflix schon länger in meinem Rentendepot, wenn man so will. Die fasse ich auch nicht an. Walt Disney, wie gesagt, auch relativ gut persönlich eingestiegen. Nichtsdestotrotz, ich plane bei beiden, das kann ich an dieser Stelle definitiv sagen. Und ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Keinen Verkauf derzeit. Ich lasse die Gewinne hier auch laufen und gehe davon aus, wie gesagt, eine Walt Disney, dass die noch deutlich Platz hat. Es dürfte im Bereich 120, 125 kurzfristig bei Walt Disney ein bisschen hängen, aber dann sollte es darüber gehen und dann denke ich, dass es relativ zügig Richtung 150 gehen wird. Und bei Netflix, wie gesagt, 650, 660, 670, so der Bereich, der sollte relativ zügig angesteuert werden. Vielleicht extensiert sich das dann nochmal in Richtung der bisherigen Allzeithochs knapp unter 700. Da könnte es dann auch hier so ein bisschen ruckeln, ähnlich wie bei Disney, die $120 bis $125 ein charttechnischer Widerstand sind, wären das dann eben auch bei Netflix ein Widerstand. Und wenn es aber dann nachhaltig über die $700 ginge, wenn es neue Allzeithochs geben würde, dann hätten wir bei Netflix ein fettes Kaufsignal mit Kursziel 850. Und ich kann mir die Aktie tatsächlich auch, wenn man ein bisschen weiter noch in die Zukunft schaut, vielleicht so 3, 4 Jahre, bei Kursen von $1,000 vorstellen, vorausgesetzt natürlich, es gibt nicht irgendwie hier so einen Aktiensplit, wie wir das zuletzt ja beispielsweise bei Chipotle Mexican Grill, die ihre Aktie 50-1 sogar splitten und bei anderen gesehen und gehört haben. Alles in allem also, man kann mit diesen kleineren Werten, Ikiji aus China, Roku, natürlich auch als Hardware-Wert, wenn man so will, mit Paramount Global oder auch Warner Bros. Discovery, da kann man sicherlich spekulativ als Trader ein bisschen Geld machen, auch so mittelfristig sogar auf Sicht von, wie gesagt, maximal 2 Jahren, vielleicht ein Tick länger. Aber die beiden Top-Aktien ganz klar im Sektor, Walt Disney für die vielleicht eher etwas konservativeren und Netflix für die, die ein bisschen offensiver an die Sache rangehen. Ja, und damit haben wir heute den Bereich Videostreaming doch, glaube ich, ganz gut abgedeckt, ganz gut besprochen. Ikiji war eine Aktie, die wir nicht mal im Börsenbrief auch drin hatten, weil wir da China-Aktien seinerzeit noch so ein bisschen außen vor gelassen haben. Und insofern für diejenigen, die vielleicht den Börsenbrief damals gelesen haben und denen jetzt hier vielleicht auch Teile der Aussagen bekannt vorkamen, muss man natürlich sagen, im Börsenbrief haben die Leute das deutlich früher bekommen, konnten deswegen sich auch deutlich früher schon positionieren. Nichtsdestotrotz glaube ich weiterhin, dass Walt Disney und Netflix noch Potenzial nach oben haben. Und wie gesagt, jetzt EKG hier auch noch zusätzlich im Podcast besprochen. Und ich denke, dass das dann doch einen gewissen Mehrwert insgesamt haben sollte, selbst für diejenigen, die den Börsenbrief kennen und ihn abonniert haben und ihn seinerzeit gelesen haben und vielleicht auch schon den ein oder anderen Tipp dann umsetzen konnten. Ja, das soll es gewesen sein, eine gute halbe Stunde heute über Streaming, Videostreaming. Natürlich, ich habe mich jetzt speziell auch auf Videostreaming fokussiert. Hätte man noch Audio-Streaming mit reingenommen, hätte man auch Apple noch erwähnen können, wobei man die auch so hätte erwähnen können mit Apple TV, aber das steht ja noch weniger im Mittelpunkt als Prime Video bei Amazon. Und gerade im Audio-Streaming hätte man natürlich mit Spotify auch einen reinrassigen Anbieter gehabt. Aber hier in diesem Podcast sollte es heute halt explizit nur um Video-Streaming gehen. Und da haben wir 6 Aktien besprochen. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch die ein oder andere mehr. Fubo TV beispielsweise würde mir einfallen. Aber das sind mittlerweile dann zum Teil Penny-Stocks. Und wenn man dann nach Deutschland geht, RTL hat natürlich auch mit, ich glaube, RTL Plus heißt das ja mittlerweile, oder ProSieben mit Join, haben die natürlich auch mittlerweile solche Streaming-Angebote, aber das ist natürlich alles so ein bisschen unter ferner Liefen. Die hier besprochenen Aktien sind da natürlich deutlich besser noch positioniert, muss man ganz klar sagen, als diese altbackenen linearen TV-Sender, die jetzt versuchen, da noch irgendwie in Streaming sich zu retten. Und dementsprechend, ja, diese 6 Aktien habe ich mir herausgesucht. 4 sind jetzt nicht die absoluten Top-Favoriten, aber man kann vielleicht auf Sicht von 1-2 Jahren damit ein bisschen Geld auch machen. Und 2 mit Walt Disney und Netflix, die ich an dieser Stelle explizit herausheben möchte und die mir sehr gut gefallen. Wobei, den Hinweis habe ich auch gegeben, beide habe ich schon länger auch in meinen Depots. Ja, das soll es dann gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Sonntagabend oder eine gute Nacht oder wer eben erst am Sonntag hier reinhört, einen schönen und erholungsreichen Sonntag. Das Wetter hoffentlich gut. Vielleicht kann man sich den Podcast ja auch dann mal im Freien in der Sonne anhören, wenn es denn so sein sollte. Und ansonsten, ja, wünsche ich allen wie immer dann noch viel Erfolg und sage zum Schluss wie immer ebenfalls Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihr, euer Sascha Huber.